SRF 1.
SRF 1, es ist 17:30.
Regionaljournal Zentralschweiz. Themen heute am Abend. 4 Jahre lang wird jetzt gebaut am Seetauplatz zusammen. Die Politik und das Gewerbe befürchten ein riesen Verkehrschaos. Wir reden mit dem Nidwaldner SVP-Nationalrat Peter Kauer, der sich erfolgreich für mehr Mitsprache der Kantone in Sachen Atomendlager eingesetzt hat. Der ehemalige EVZ-Spieler Gorsin Gamichel erzählt von seinen Zielen als neuer Trainer vom Eishockey-Club Seewen und von seiner Krebskrankheit. Das Wetter, morgen hat es zuerst Hochnebel, dann scheint die Sonne. Am Mikrofon ist der Peter Portmann. Das nächste Jahr geht es mit den Bauarbeiten am Seetauplatz zusammen richtig los. 62'000 Fahrzeuge fahren jeden Tag über den Platz, so viel es wie nie sonst im Kanton Luzern. Heute haben die Planer die betroffenen Unternehmer rund um den Seetauplatz eingeladen und gesagt, wie das der Verkehr während der Bauzeit, also bis 2018, soll geregelt werden. Der Gersagssaal war gestossen voll. Das Interesse bei den Gewerblern riesig. Zuerst hat der Gesamtleiter von diesem Umbau, Hans-Rudi Ramseier, gesagt, was geplant ist. Marianne Balli hat mit ihm geredet.
Schauen wir den Seetauplatz einmal an. Für die, die nicht regelmässig da durchfahren, was ist eigentlich das Problem an diesem Platz?
Der Seetauplatz ist heute im Grossen Ganzen als grosser Kreisel mit Lichtsignal organisiert. Und der öffentliche Verkehr und der private Verkehr und auch der Langsamverkehr fahren weitgehend untrennt über den Platz.
Was wird neu? Also was macht, dass der Seetalplatz dann nach dem 2018 gäbiger zu befahren ist, als das er jetzt ist?
In Zukunft möchte man das entflechten. Man tut den Langsamverkehr wegnehmen, separat führen. Man tut den öffentlichen Verkehr, und das sind da verschiedene Buslinien inklusive Trolleybus, über eine separate neue Brücke führen, und der Individualverkehr geht über einen neu grösseren Kreisel, als es heute ist.
Dann ist ja zum ganzen Verkehr, der dort durchgeht, auch das Thema Hochwasser noch ein Problem da. Es hat Hochwasser gegeben, Überschwemmungen. Was macht man dort?
Ein wesentlicher Teil des Gesamtprojekts ist das Hochwasserschutzprojekt. Das besteht, wenn wir unten anfangen, auf einer Aufweitung von der Mündung von der kleinen Emme Drüss. Da gibt es 2 Flussärme, die es heute nur einen hat. Und im gleichen Zug bauen wir insbesondere die beiden Zollhausbrücken neu bauen und dort das Abflussprofil vergrössern. Die Brücken sind breiter nachher, also für die kleine Emme. Ich kann dort breiter durchfliessen, und die Unterkante der Brücken ist auch höher, sodass das Wasser unten durchfließt und nicht mehr, wie es dort passiert ist, im 2005 zum Teil oben durch.
Jetzt, Herr Ramseier, es ist ein Riesenprojekt, kostet insgesamt 190 Millionen Franken. Es ist eben komplex, kompliziert, es ist viel Verkehr rum. Wie ist jetzt das für Sie als Planer? Ist das ein Albtraum? Haben Sie schlaflose Nächte, oder ist das einfach eine Herausforderung, da etwas Gutes anzubringen?
Schlaflose Nächte habe ich nicht. Das kann ich mir auch nicht leisten, weil ich muss meine Leistung am Tag bringen. Ich brauche die Nacht zum Schlafen.
Und was ist denn die grösste Herausforderung für Sie?
Es ist da ein Projekt, das sehr viele Beteiligte hat. Das sind 2 Gemeinden. Es sind sehr viele öffentliche Verkehrsträger, SBB, Buslinien, es sind ein Haufen Anwohner, es sind ein Haufen Benutzer, und alle, denen ihre Bedürfnisse während der Bauzeit insbesondere unter einen Hut zu bringen, dass alle möglichst optimal dort durchfahren können, das ist die grösste Herausforderung. Technisch ist es ein Projekt wie viele andere, da hat es nicht irgendwelche speziellen Rosinen drin.
Hans-Rudi Ramseier hat es angetönt, die grösste Herausforderung ist die Verkehrsführung während der 4-jährigen Bauzeit bis 2018. Vor allem das Gewerbe und Politiker von Emmen befürchten das Schlimmste. Noch einmal Marianne Balli.
Von der kleinen Einmannfirma über den Weltkonzern, zum Beispiel Swissteel, über die Feuerwehr bis zum Politiker. Aus allen Richtungen sind heute Morgen Vertreter an die Infoveranstaltung vom Kanton Luzern. Keinen ist richtig glücklich reingekommen und keinen ist nach 1,5 Stunden wesentlich glücklicher rausgegangen. Der Hauptgrund ist die geplante Sperrung von der Rue-Sec-Strasse für 20 Monate. Das ist die direkte Verbindung von der Autobahn zum Seetalplatz. Am Emmer Bauchef Josef Schmidli macht die Sperrung jedenfalls heute schon Bauchweh.
Mit der Verkehrsführung, die heute vorgestellt wurde, insbesondere mit der Sperrung von der Rue-Sec-Strasse, das ist eigentlich der wunde Punkt. Mit der langen Sperrung von der Rue-Sec-Strasse gibt es schon sehr, sehr massive Probleme. Und ob das Weisheitsletzter Schluss ist, das wage ich jetzt noch in den Raum zu stellen. Es ist eine Operation am offenen Herzen, der Seetalplatz. Das ist eine grosse Aufgabe, die man stemmen muss.
Es sei immerhin die beste von lauter schlechten Möglichkeiten, hat Josef Schmidli weiter gesagt. Bei den Unternehmen rund um den Seetalplatz tönt es ähnlich. Wenn die wichtige Strasse zu ist, kommt es früher oder später zum Kollaps, befürchtet zum Beispiel der Hans-Rudi Schumacher von der Computerfirma Also Schweiz.
Also Shoppingcenter plus alle von Luzern, die Richtung Basel wollen, müssen sich wirklich ihren Weg erkämpfen. Und das wird zu einer massiven Rückstaubildung führen, die weitreichend wird. Ich sage jetzt mal, im Bereich Shoppingcenter, Wohncenter, auch Emmendorf wird stilllegen. Das wird extrem schlimm werden. Vergessen denn, es hat noch Schnee. Und die Leute sind sich nicht so gewöhnt beim Fahren und dann schleift sich der Lastwagen noch. Und dann ist es super geil. Aber ich sehe es ganz schlecht.
Andreas Heller, Abteilungsleiter Verkehrstechnik, der heute im Namen vom Kanton Rede und Antwort stehen musste, war nicht zu beneiden. Die kantonalen Planer haben zusammen mit lokalen Ingenieurbüro haufenweise Pläne gewälzt und die Totalsperrung von dieser Strasse sei die gescheitste Variante. Auch wenn er, der Andreas Heller, volles Verständnis hat für die Befürchtungen im Saal.
Absolut, ich kann Ihnen versichern, ich bin recht verschrocken, als ich das erste Mal gehört habe, wie man das lösen will. Aber wenn man alles in allem anschaut, alle Vor- und Nachteile abwiegt, gerade im Hinblick auf Sicherheit, Termin, Kosten, Verkehr, technische Machbarkeit, ist die Lösung, die wir da heute präsentiert haben, die beste mögliche Lösung.
Ganz stark betroffen sind auch die grossen Einkaufszentren rund um den Seetalplatz, die darauf angewiesen sind, dass Kunden können zufahren können. Sonst gehen sie an einen anderen Ort posten, sagt Roland Jung, Zentrerleiter vom Emmen-Center. Man habe das bereits während der Buerei am Cityring erlebt.
Für unsere Kunden wird es schwieriger sein, herzukommen. Im Detailhandel wir leben von Frequenz, also das könnte Auswirkungen auf den Umsatz haben. Das ist unsere grosse Befürchtung. Wir haben jetzt mit dem Cityring gesehen, oder, das war doch wirklich eine sehr schwierige Zeit war, wo wirklich massive Umsatzeinbußen hatten und wir haben gehofft, dass wir da ein bisschen wegkommen. Wir sind für die Umbauung, also wir sind nicht gegen das Projekt, aber wir zählen auf Behörden, dass sie doch das so wenig bemerkbar und mit so wenig wie möglich Einschränkungen für unsere Kunden, wie nur irgendwie möglich machen.
Bei der Fragerunde heute Morgen im Gersag-Zentrum zusammen sind ja auch schon einzelne Vorschläge gekommen, die man umschrauben könnte. Zum Beispiel während der Wochenende die Strasse auftun oder eine Spur von der Rue-Sec-Strasse gerade ganz offen lassen. Der Kanton will aber an seinen Plänen nicht rütteln. Das sei halt alles nicht so einfach, hat Andreas Heller die Pläne verteidigt.
Wenn wir jetzt am bestehenden, also dem vorgeplanten Regime, das wir haben, partielle Änderungen vornehmen, hat das immer wieder Rückwirkungen auf andere. Wenn Sie jetzt eine Spur offen lassen, ist das ein massiver Einschnitt für Bauarbeiten. Und das hat sehr hohe Kosten und auch Terminkonsequenzen und letztendlich auch auf die Sicherheit.
Und eins dürfen wir bei der ganzen Diskussion auch nicht vergessen. Schon jetzt gibt es rund um den Seetalplatz massive Verkehrsprobleme und die können während der Bauzeit nicht kleiner werden. Erst 2018, dann, wenn das ganze 190-Millionen-Projekt fertig sein sollte, dann rechnet Andreas Heller mit einer echten Entspannung am Seetalplatz.
Marianne Balli hat berichtet, wie als Verkehrsführung geplant ist während dem Umbau vom Seetalplatz, das kann man im Internet anschauen auf srf.ch. Und jetzt zu den Nachrichten vom Tag, der Überblick hat Miriam Eisner.
Fürs neue Ruderzentrum Rotsee zu Luzern gibt es doppelt so viel Geld vom Bund wie ursprünglich vorgesehen. 3 Millionen Franken zahlt der Bund an das neue 16 Millionen Franken Projekt. Der Bundesrat hat heute bekannt gegeben, welche Sportanlagen wie viel zusätzliches Geld überkommen. Für das Ruderzentrum sind das erste Mal 1,5 Millionen vorgesehen. Letztes Jahr haben National- und Ständerat aber entschieden, dass der Bund mehr Geld einsetzen soll für Sportanlagen. Der Kanton Zug nimmt etwa 200 Millionen Franken Steuern von der Rohstoffbranche und von ihren Mitarbeitern ein. Diese Schätzung macht die Zuger Regierung in der Antwort auf einen Vorstoss von der SP im Kantonsrat. Sie schreibt, es gäbe keine Steuererleichterungen für Rohstofffirmen. Zu den Steuern, die der Rohstoffkonzern Glencore zahlt, macht die Zuger Regierung wegen dem Steuergeheimnis keine Angaben. Der Krienzer Gemeinderat stellt sich hinter seinen Gemeindammen. Der ist in Kritik gekommen, weil er sich als Mitglied der Taskforce für den SC Kriens exponiert hat. Es könnte zu Interessenkonflikten kommen, hat es in einem Vorstoss aus dem Parlament geheissen. Der SC Kriens hat Geldprobleme und sucht mit Hilfe dieser Taskforce Unterstützung. Jetzt betont der Gemeinderat in seiner Antwort, der Gemeindeamme engagiert sich als Privatmann und er wird konsequent in Ausstand gehen, wenn es um den SC Kriens geht.
Es war eine faustdicke Überraschung. Am Montag hat der Nationalrat Ja gesagt zu einer Standesinitiative vom Kanton Nidwalden. Die verlangt für Kantone ein Vetorecht in der Frage von Atomendlager. Also genau das Recht, das der Kanton Nidwalden im Zusammenhang mit dem Atomendlager im Wellenberg hatte und das vom Bund in der Zwischenzeit abgeschafft worden ist. Für die Standesinitiative besonders eingesetzt hat sich der Nidwaldner SVP-Nationalrat Peter Keller. Der Stefan Eiholzer hat mit ihm geredet.
Peter Keller, das Vetorecht, es war eine Standesinitiative vom Kanton Nidwalden. Sie haben sich dafür im Nationalrat eingesetzt. Sie haben auch aus ihrem Heimatkanton einen Haufen Lob bekommen für diesen Einsatz, insbesondere von den Grünen. Das müsste ihnen ein bisschen geschmauch werden, dass sie da eigentlich von der politisch ganz falschen Seite sehr viel gerühmt werden.
Nein, wir haben uns eigentlich eingesetzt für Demokratie, für die Volksentscheid und dass wir die Leute befragt, die direkt betroffen sind. Und das ist ein gemeinsames Interesse. Und ich finde, man muss Demokratie auch dort verteidigen, wo andere eine andere Meinung haben. Das ist ganz wichtig.
Peter Keller, im Nationalrat hat vor allem die SVP die Meinung gewechselt im Zusammenhang jetzt mit dieser Frage von dem Vetorecht, im Zusammenhang mit Tiefenlager. Bei früheren Vorlagen, ähnlichen Vorlagen, hat die SVP das eigentlich immer abgelehnt. Jetzt am Montag hat ein grosser Teil von ihrer Fraktion Ja gesagt dazu. Wie haben Sie das erreicht?
Es waren 2/3, die dann zugestimmt haben. Ich habe mit vielen, sehr vielen Fraktionskolleginnen und Kollegen ein Gespräch geführt und habe einfach gesagt, wir sind ja die Partei, die das Volksrecht ins Zentrum stellt, die immer wieder sagt, wir müssen von unten nach oben entscheiden. Wir dürfen nicht Demokratie oder solche Entscheidungen irgendwie auslagern, sei es nach Bern oder nach Brüssel oder nach Straßburg. Und ich glaube, das hat sehr viele oder eben die Mehrheit können überzeugen.
Es ist also Erfolg bezeichnet worden, jetzt, dass das Vetorecht wieder aufgenommen werden soll. Also dass Kantone, Standortkantone von einem Tiefenlager selber dürfen darüber abstimmen, ob sie das wollen oder nicht wollen. Mhm. Wenn man es jetzt in Gesamtschweizerisch anschaut, muss man dann aber sagen, Peter Keller, wenn jeder einzelne Kanton Ja oder Nein kann sagen zu so einem Tiefenlager, dann wird man nie einen Standort finden, weil die Betroffenen werden immer Nein sagen.
Sind sie ein guter Prophet oder vielleicht ein schlechter Prophet? Also das können wir nicht abschließend sagen. Also man muss mit guten Argumenten vor die Leute gehen und die Schweiz hat eigentlich in verschiedenen anderen Abstimmungen gezeigt. Ich erwähne, dass wir uns gegen mehr Ferien ausgesprochen haben, dass wir uns schon für höhere Steuern ausgesprochen haben, zeigt, dass wir Abstimmungen im Volk durchgehen, die das Ausland nur den Kopf schüttelt. Und ich glaube, wenn wir das in dieser Standortfrage wirklich gut angeht und kann überzeugen, dann nachher ist es nicht ausgeschlossen, dass eine Standortregion oder ein Standortkanton Ja sagt.
Wie sehen Sie denn, Peter Keller, wie das soll weitergehen? Also wie soll man denn diesen Standort jetzt finden?
NAGRA und der Bund sollen weiter seine Arbeit machen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werde ich in dieser Session einen Vorstoss einreichen, dass man eigentlich über den Tellerrand ausschaut. Wir wollen die bestmögliche Lösung finden für ein Tiefenlager. Die muss nicht unbedingt in der Schweiz sein. Es sind rund 20 Staaten in Europa, die die gleiche Aufgabe haben. Und warum soll man an 20 verschiedenen Orten genau das gleiche Prozedere machen mit den gleichen Widerständen, wenn man möglicherweise eine gemeinsame Lösung finden kann? Und das zumindest soll der Bundesrat auch mal den Blick hin richten.
Also Sie wollen aus den Augen, aus dem Sinn, so weit weg wie möglich mit den Abfällen, die wir selber verursachen. Das kann ja auch nicht die Lösung sein.
Nein, das ist nicht das Motiv, sondern es geht darum, eine möglichst gute Lösung zu finden, wo immer denn die sein wird. Und ich glaube, da müssen wir uns lösen davon, dass wir jetzt einfach nur in unserem eigenen Land hineinschauen, sondern dass wir Zusammenarbeit suchen.
Peter Keller, Nationalrat aus dem Kanton Nidwalden für die SVP. Wenn wir noch einmal zurückgehen auf die ganze Entscheidungsprozesse, jetzt in dem Zusammenhang mit dem Tiefenlager, Sie argumentieren damit, dass man muss von unten her entscheiden, dass das Volk gleich muss einbezogen werden und können Ja oder Nein sagen zu so einer Frage. Mit dieser Argumentation müssen wir aber auch zum Schluss kommen, dass es nie eine zweite Röhre am Gotthard gibt, weil der Standortkanton, der Kanton Uri, hat schon mehrfach Nein gesagt dazu.
Bei der Frage von der Nationalstrasse, wie auch bei den Eisenbahnen, haben wir natürlich die Ausgangslage, dass man sagt, nein, da geht es um Tausende von Kilometern, da geht es um die ganze Schweiz. Wenn da jeder Gärtli-Besitzer eine Einsprache einreichen kann, dann nachher können wir nie sein. Und bei der Standortfrage geht es um einen einzigen Standort, den man möglicherweise eben auch europäisch kann lösen und angehen. Und beim Gotthardtunnel, den können wir nur im Gotthard lösen und da sind wir gesamtschweizerisch in der Verantwortung.
Aber bei einem Tiefenlager, beim Entsorgen von radioaktiven Abfall geht es ja auch nicht irgendwie um eine Gärtelfrage. Es ist eine sehr zentrale, sehr wichtige Frage und ist eine Aufgabe, wo die Schweiz jetzt langsam aber sicher müsste eine Lösung dafür finden. Also müssen wir doch da auch sagen, also das ist jetzt doch ein bisschen eine wichtigere Frage oder eine Frage mit höherem Interesse, als dass man da jeden Einzelnen, ich brauche Ihre Worte, jeden Gärtelbesitzer fragen.
Es ist eine wichtige Frage und die soll geologisch abgeklärt werden, aber es gibt auch politische Komponenten und da muss man irgendwo den Weg miteinander finden und ich glaube, wenn man mit den guten, überzeugenden Argumenten vor das Volk geht, dann nachher wird man auch eine Zustimmung finden.
Allerdings wird ja im Zusammenhang oder bei der Frage von einem Tiefenlager, von einem Endlager für radioaktive Abfall das Volk auch mitreden können. Vielleicht nicht im ersten Schritt, aber ganz am Schluss. Also wenn der Bund einen Entscheid trifft, dann ist das referendumsfähig und spätestens der kann ja die Bevölkerung dann auch noch einmal Ja oder Nein dazu sagen. Also so gesehen ist Demokratie auch in dieser Frage ja eigentlich gewahrt.
Ja, es ist allerdings dann die gesamte Schweiz, die darüber abstimmt und nicht die wirklich direkt betroffene Bevölkerung. Und das ist eben gut, Schweiz, das ist, dass man von unten nach oben entscheidet, unten, was die Leute direkt betrifft. Das ist eben ein Verhältnis wie in Deutschland beim Bahnhof Stuttgart 21, wo wir fast bürgerkriegsähnliche Zustände haben. Und das haben wir in der Schweiz nicht, dank dieser Form von der direkten Demokratie.
Der Nationalrat hat am Montag Ja gesagt zu dem Vetorecht. Mhm. Jetzt geht es in den Ständerat zurück. Der hat schon einmal Nein gesagt. Der muss jetzt die Frage noch einmal behandeln. Wie geht es insgesamt denn weiter jetzt in dieser Frage?
Sie sagen jetzt richtig, es geht in den Ständerat. Das sind Kantonsvertreter. Und ich hoffe doch, dass die sich bewusst sind, dass sie die Interessen von den Kantonen vertreten und insofern auch die Souveränität der Kantone über solche Fragen können zu entscheiden. Allerdings, wenn der Ständerat ablehnt, dann ist die Standesinitiative leider beerdigt. Wenn er zustimmt, dann wird eine Vorlage ausgearbeitet über diese Frage und dann geht es wieder in beide Räte zurück und das wird dann nochmal behandelt.
Sagt Peter Keller. Er ist SVP-Nationalrat vom Kanton Nidwalden und hat sich erfolgreich für mehr Mitsprache der Kantone bei den Atomendlagern eingesetzt. Morgen am Abend hat Corsin Gamichel seinen ersten Match als Trainer vom Erstliga-Eishockey-Club Seewe. Bis im letzten Herbst war der 32-jährige ehemalige EVZ-Spieler selber auf dem Eis gewesen. Seine Karriere ist vor 2,5 Jahren unterbrochen worden wegen einer Krebsdiagnose. Der Corsin Gamichel schaut auf die letzten Jahre zurück und voraus im Porträt von Julio Stirnimann. Er hat dazu Musik ausgelesen von Patent Dochsner, Musik, die ihn durch seine ganze Spielerzeit begleitet hat.
Ich bin Corsin Gamichel, ich bin 32. Ich bin in Engadin geboren, in Zellerine, dort aufgewachsen und habe dort auch angefangen Hockey spielen bei mir jetzt in St. Moritz. Und bin nachher mit 18 auf Davos gegangen und habe meine Karriere dort eigentlich fortgesetzt. Nach Davos bin ich auf Amri und habe dort 5 Jahre gespielt. Nachher bin ich auf Bern und nach Bern bin ich eigentlich da in die Innerschweiz gekommen, auf Zug und habe da eigentlich sehr schöne Zeit gehabt. Es war einer der bestgeführten Clubs, die ich gespielt habe. Und auch viele Kollegen hier getroffen, Zug. Und ich fühle mich hier eigentlich jetzt auch neu daheim. Und die Innerschweiz gefällt mir sehr gut und ich fühle mich wohl da. Ich glaube, die außergewöhnlichste Saison war meine erste Saison mit Zug. Wir haben sehr schlecht angefangen. Wir waren letztes an Weihnachten. und haben, glaube ich, nachher eine riesen Aufholjagd gemacht. Wir haben, glaube ich, 17 Spiele müssen gewinnen und glaub 15 haben wir gewonnen und sind in die Playoff gekommen. Dann haben wir den grossen Favorit SC Bern ausgeschaltet und sind in den Halbfinale gekommen. Ich glaube, das ist rein von den Emotionen und von der Mannschaft und vom Teamgeist ist das die coolste, emotionellste Saison gewesen, auch wenn mit den Mitspielern, die dort noch mitgespielt haben, für die ist das auch irgendwie ein super Erlebnis gewesen. Ja. Also als Team aus dem Nichts gleich noch etwas schaffen, was niemand mehr daran geglaubt hat.
Weiter weg vom Ufer und vor allem weiter weg von dir.
Aber dann doch, das ist mehr von meiner Zeit noch zu Bern. Das ist die Hymne, die Musik zu Bern. Und nachher hat es mich ein bisschen mitgetan. Ich finde die Musik gut, ich finde die Bühne huber, glatte sie.
Du kannst kommen, du kannst gehen, du kannst alles, was wir haben, du kannst dich auf mich verleihen, ich bin immer für dich da.
Vor zweieinhalb Jahren, 2011, habe ich dann die Nachricht gekriegt, dass ich ein Krebserkrank bin. Und es war sicher ein Schock für mich am Anfang. Sind mir 100'000 Sachen durch den Kopf und ich habe nach Lösungen gesucht und gefragt nach dem Warum und ja, habe es eigentlich nicht herausgefunden. Ich habe mich dann irgendwie einfach in die Therapie begeben und bin Gott froh, dass alles wieder gut rausgekommen ist. Es ist von einem Tag auf den anderen gekommen und es ist eigentlich relativ schnell wieder weg und ja, wenn ich so zurückschaue, bei dir kann ich es irgendwie gar nicht fassen, dass ich das irgendwie kann. Ja. Ja, im Oktober letztes Jahr hatte ich nachher das letzte Spiel mit Davos. Ich kann nicht mehr so richtig mögen. Es ist sicher auch damit zu tun, dass ich viel zu früh zurückgekommen bin nach der Krankheit. Ich hatte die letzte Therapie, glaube ich, im Juni. Und im Oktober bin ich nach 2-3 Monaten bin ich schon wieder auf dem Eis gestanden und Meisterschaft gespielt in der Nazia. Und das ist sicher im Nachhinein viel zu früh gewesen. Aber ich kann einfach wieder zurückkommen, mir nochmal beweisen, dass ich das kann. Und das habe ich irgendwie geschafft. Und so habe ich somit konnte ich auch viel besser nachher abschliessen mit dem. Es war sicher nicht einfach, aber wenn der Körper nicht mitmacht, macht es auch keinen Spass, zum mehr Hockey zu spielen. Der Wechsel vom Spieler zum Trainer ist mir eigentlich relativ einfach gefallen, momentan noch. Jetzt haben wir auch noch kein Meisterschaftsspiel gehabt und somit auch noch nicht so viel Druck. Die Spieler sind willig, sie sind motiviert und ich glaube, man muss eine gute Balance finden zwischen hart sein und ein bisschen Fun haben. Und dann hoffe ich, dass es zum Erfolg führt. Ja. Also mein Wunsch und mein Traum ist einfach, dass ich sicher einfach gesund bleibe. Und ich habe mir, gesagt, dass ich nicht mehr zu fest in die Zukunft schaue. Ich nehme, was kommt und schaue nicht, was in 3 Jahren, was in 5 Jahren ist, sondern nehme Tag für Tag. Und momentan gefällt es mir als Trainer. Wenn es mir in 2 Jahren nicht mehr gefällt, dann mache ich wieder etwas anderes. Und ich sehe das nicht so eng und plane nicht allzu weit voraus.
Morgen am Abend am 7:45 startet der EHC Seewen unter seinem neuen Trainer Gorsin Kamichl in die neue Saison auswärts gegen Winterthur.
Regionaldiagonal macht morgen Jagd auf Abfallsünder mit der Berner Polizei. Die kann so Litterer auch büssen. Das ist aber in der Praxis gar nicht so einfach. Wir hören mit bei den Dialektdebatten im Aargauer Kantonsparlament. Die Damen und Herren Politiker sollen doch so reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, wird gefordert. Die Meinungen gehen auseinander. Und wir erzählen die außergewöhnliche Geschichte von einem Obwaldner. Einer, der es als junger Mann in die weite Welt gezogen hat, in Dienst der französischen Kolonialarmee. Regional Diagonal, morgen Mittag nach der 12. hier auf SRF 1.
Regionaljournal Zentralschweiz, es war 5:05. Miriam Meisner hat das Wichtigste von heute.
Ab 2014 gehen die Bauarbeiten am Seetalplatz zu Emmen richtig los. Damit verbunden ist eine neue Verkehrsführung während der Bauzeit. In vielen Emmer Gewerbebetrieb macht das Sorgen. Das ist heute an einer Infoveranstaltung rausgekommen. Sie befürchten einen Verkehrskollaps und darum grosse Einbussen. Beim Kanton Luzern versteht man zwar diese Ängste, aber an der Sperrung können wir nichts rütteln. Das geplante Ruderzentrum am Rotsee kommt mehr Unterstützung vom Bund über als ursprünglich vorgesehen. Der Bund hat im Ganzen 3 Millionen Franken bewilligt. Zuerst war nur von 1,5 Millionen gesprochen. Am Rotsee soll bis 2016 ein modernes Ruderzentrum gebaut werden.
Zum Wetterbericht für Zentralschweiz. Prognosen sind von Sabine Baumer von SRF Meteo.
Heute Abend haben wir noch ein paar Sonnenstrahlen zu gut. In der Nacht entsteht der Hochnebel. Morgen starten wir an den meisten Orten bei einem grauen Himmel. Die Obergrenze des Nebels ist zwischen 1000 und 1300 Meter. Er lockert sich den Tag durch auf und am Nachmittag scheint dann recht häufig die Sonne. Die Temperaturen steigen morgen zu 10 und Stans auf 18 Grad. Auch die Schweiz und das Altdorf wird es 18 Grad, das Engelberg gibt es 15 Grad und auf der Rigi 12 Grad. Auch am Sonntag geht es mit ruhigem Herbstwetter weiter. Am Morgen hat es an vielen Orten wieder Hochnebel, der sich aber bis am Nachmittag auflockert. Mit Beisen bleiben die Temperaturen bei knapp 20 Grad.
Regionaljournal Zentralschweiz. Diese Woche war Radka Laubacher für die Sendungen verantwortlich. Am Mikrofon war Peter Portmann. Das nächste Regionaljournal kommt morgen am Abend um 17:30 und ständig sind wir im Internet unter srf.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.